Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Schön, dass wir doch Gott heute Morgen schon so loben und auch anbeten dürfen miteinander. Ganz herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst in diesem Jahr und zum ersten Sonntagsgottesdienst in diesem neuen Jahr. Schön, dass Sie da sind. Der Wochenspruch für diese kommende Woche steht in Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir singen miteinander aus dem Buch 154. Ich habe gedacht, wir könnten doch heute noch mal Weihnachtslieder singen, auch wenn es schon etwas hin ist, aber die orthodoxe Kirche feiert ja erst am 6. Januar. 154. Und ich möchte Sie einfach, ja, Sie wissen ja, wir dürfen nicht singen, aber im Herzen und summen ist auch erlaubt. Singen wir heute im Laufe des Gottesdienstes alle Strophen. Und jetzt mal Strophe 1 bis 3. 141, 1 bis 3. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir sind so froh, dass du zu uns auf diese Erde gekommen bist, dass du dem Vater gehorsam warst und dass dich Liebe zu uns trieb. Danke, dass du unser Erlöser geworden bist und dass wir zu dir gehören dürfen, zu dem auf den dein Volk Israel auch schon so lange gewartet hat und immer noch wartet. Danke, dass du unser Licht bist. Und wir danken dir für dein Wort, das wir jetzt auch wieder gemeinsam betrachten dürfen. Und wir wollen alles ablegen, was uns noch beschwert und auch hindert, auf dein Wort ganz zu hören. Amen. Also ich bin einfach sehr froh, dass es heutzutage Navigationsgeräte gibt. Denn ich habe einen Orientierungssinn wie ein Schaf. Also sozusagen überhaupt keinen. Und den Weg in eine fremde Stadt oder an einen fremden Ort zu finden, Auch wenn ich dort schon zum wiederholten Male war, ist für mich einfach ganz schwierig. Und wie gut, dass mir mein Bruder sogar auf mein Handy ein Navigationsgerät drauf gemacht hat, sodass ich es immer dabei habe. Aber wie war das eigentlich früher, wo es das noch nicht gab? Als die Menschen noch keine technischen Hilfsmittel hatten, die sie ans Ziel führen konnten. Das Wort Navigare, ich habe es mal nachgelesen, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich, kommt vom Steuern eines Schiffes. Die Seefahrer in der Antike, die orientierten sich zunächst mal an ganz markanten Punkten an der Küste und dann beobachteten sie auch den Wind und die Windrichtung. Im Laufe der Zeit lernten sie dann aber auch, sich auf hoher See an Fixpunkten am Himmel zu orientieren, also an den Sternen. Sterne waren die Wegweiser, die ihnen den Weg zeigten. Wer eine Reise machte, wie zum Beispiel auch die Weisen aus dem Morgenlande, die richteten sich an den Sternen aus. Der Apostel Paulus, ein Weltreisender Gottes. Ich könnte mir denken, dass er sich auf seinen vielen Reisen auch an Sternen orientiert hat und in den vielen Nächten im Gefängnis, die er dazu brachte, war vielleicht auch das Licht der Sterne die einzige Lichtquelle, die er hatte. Und als er seinen Brief an die Philipper schrieb, da beschrieb er am Bild der Sterne die Berufung eines Christen in dieser Welt. Und ich möchte Ihnen jetzt lesen, was er schreibt in Philipper 2, Vers 14 bis 16. Philipper 2, Vers 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Hier heißt es, leuchtet als Kinder Gottes. Es hat einer gesagt, der größte Reichtum dieser Welt ist, als Mensch ein Kind Gottes werden zu dürfen. Wir sind ja alle Geschöpfe Gottes, das ist richtig. Sind wir denn damit auch gleich alle Kinder Gottes? Gott liebt alle Menschen, das stimmt ja. Das stimmt wirklich ausnahmslos, sonst würde ihm Johannes nicht heißen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, jeden einzelnen Menschen. Die Bibel spricht davon, dass alle Menschen geliebte Geschöpfe Gottes sind. Aber die Bibel macht einen Unterschied zwischen Kind Gottes und Geschöpf Gottes. Wie erklärt man denn einem Menschen, wie man ein Kind Gottes wird? Ich habe mir da Gedanken gemacht und ich fand es im Augenblick gar nicht so ganz einfach, das in klaren Worten zu sagen, in einfachen Worten. Man wird nicht automatisch ein Kind Gottes, wenn man getauft ist, wenn man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, wenn man Kirchensteuer zahlt. Albert Schweitzer hat dazu gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, nur weil er eine Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Wenn aber uns das alles nicht zu Kindern Gottes macht, was denn dann? Der Kerkermeister in Philippi, der fragte Paulus damals ganz eindringlich, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Gerettet sein, dann ist man ein Kind Gottes. Was muss ich tun? Und die Antwort von Paulus ist denkbar einfach. Glaube an den Herrn Jesus. Wir müssen verstehen, dass uns die Sünde in unserem Leben von Gott trennt. Die größte Sünde in unserem Leben, die Rebellion gegen Gott. Ich komme schon ohne Gott zurecht. Wir schaffen es auch nicht aus eigener Kraft, so zu leben, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben leben. Wir müssen verstehen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte für uns. Weil wir es mit unserer Sünde nicht aufnehmen können, brauchen wir einen Retter. Darum kam er, darum starb Jesus am Kreuz auf Golgatha und bezahlte somit die Strafe, die wir verdient hätten, den Tod. Wir können uns nicht aus eigener Kraft erlösen. Es hält sich ja immer noch hartnäckig das Gerücht, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich gute Taten tue, das reicht aus. Aber genau das ist es nicht. Die Rettung, die Erlösung, das ewige Leben ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen, ganz unverdient. Kind Gottes werden, Glaube an den Herrn Jesus, dass wir uns auf unsere Erlösung durch Jesus verlassen. Dadurch wird man zum Kind Gottes. Wie ist es jetzt zu verstehen? Philipper 2, Vers 12. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ist das nicht ein Widerspruch? Was denn jetzt? Können wir zu unserer Erlösung was beitragen oder nicht? Hier steht nicht, rettet euch, sondern Schlachter übersetzt, verwirklicht eure Rettung. Es ist alles für eure Rettung getan und jetzt lasst euch doch auch retten. Wir sind da gefragt. Ich habe eine nette, aber doch nachdenkenswerte Geschichte gehört von einem Mann, der wirklich alles von Gott erwarten wollte. Und dann wollte er eben auch mal im Lotto gewinnen. Und dann betete er, Herr, lass mich doch im Lotto gewinnen. Er erwartete das von Gott ganz frei, aber er gewann nichts. Und dann fing er an zu beten, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und als er wieder einmal gebetet hatte, Herr, lass mich doch gewinnen, da hat ihm Gott geantwortet und sagt, Heinrich, ich hoffe, niemand von Ihnen heißt Heinrich. Also, Heinrich, jetzt gib mir doch mal die Chance und kauf dir ein Los. Das Glück der Erlösung liegt in der Hand Gottes. Aber wir müssen es aus seiner Hand nehmen. Wir müssen zugreifen. Gott wirft uns seine Rettung, seine Gnade wie ein Rettungsring zu. Aber ergreifen müssen wir selbst. Und wenn wir uns so einsetzen für unsere Rettung, dann hat es wunderbare Auswirkungen. Das Heil wird mir angeboten und ich darf es wie ein Geschenk annehmen. Dann können wir leuchten wie die Sterne am Himmel. Der leuchtet wie ein Licht in der dunklen Welt, der das Geschenk der Erlösung von Gott annimmt. Ich möchte gerade im ersten Teil immer wieder auch Theo Lehmann zitieren. Er hat dazu ganz kernige Sätze gesagt. Und so sagt er, in unserer Welt der Verunsicherung, der Verbrechung, der Verblödung und der Verfinsterung, da sollt ihr helle sein. Ihr sollt Menschen sein, die etwas ausstrahlen und an denen sich andere Menschen orientieren können. Ein einziges Streichholz, wenn es brennt, kann 2 Kilometer weit gesehen werden und kann Orientierung bieten. Ein einziger Stern kann einer ganzen Karawane in der Wüste den Weg weisen. Es kommt gar nicht auf die große Zahl an. Es reicht schon ein einzelner Stern. Ich möchte dann noch mal kurz auf eine andere Schiene gehen. Jesus sagt von sich: Ich bin der helle Morgenstern. Und diesen Morgenstern, den gibt es nur einmal. Jesus ist einmalig. Und die Bibel sagt auch sehr klar und eindeutig, dass es nur einen Retter gibt, Jesus Christus. Und alle anderen, die sich als Retter anpreisen oder auch von anderen angepriesen werden, das sind Menschen, die andere in die Finsternis führen und nicht ins Licht. Keiner kann Sünde vergeben. Keiner kann uns verteidigen im jüngsten Gericht. Und keiner kann uns in den Himmel bringen. Das kann nur Jesus allein. Jesus ist nicht einer unter vielen, sondern ist einer über allen anderen. Also, Gottes Kinder leuchten wie Sterne am Himmel. Wie geschieht es? Unser Bibeltext nennt dazu drei Dinge. Gottes Kinder leuchten wie Sterne am Himmel, indem sie nicht murren. So beginnt unser Bibelabschnitt. Tut alles ohne Murren und Bedenken, übersetzt Schlachter. Luther übersetzt: Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Tut alles ohne Bedenken, ohne Murren. Das hat viel mit Gehorsam zu tun. Gehorsam, in unserer heutigen Zeit hören wir das Wort ja auch nicht so gerne. Aber in der Bibel sind Glaube und Gehorsam die zwei Seiten einer Medaille. Paulus hat dazu ein Wort geschaffen. In Römer 1, Vers 5 spricht er zum Beispiel vom Glaubensgehorsam. Und wissen Sie, das ist ja das Gute. Gott verlangt von uns keinen Kadavergehorsam, also Gehirn ausschalten und einfach tun, was Gott sagt. Gott erwartet von seinen Kindern einen Gehorsam, wie Kinder gehorsam ihrem Vater gegenüber sind, und zwar aus Liebe und im Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit den Worten Liebe und Gehorsam. Irgendwie denken wir da auch, dass das Gegensätze sind, aber auch sie gehören ganz eng zusammen. Ich denke, dass vor allem wir in unserer westlichen Welt Liebe oftmals auch mit großen Gefühlen in Verbindung setzen. Aber wenn die Bibel von Liebe redet, dann spricht sie nicht unbedingt von Gefühlen, sondern sie spricht von Gehorsam. Wer mich liebt, so sagt Jesus, der hält meine Gebote, der wird mein Wort halten. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht für uns ans Kreuz gegangen. Denn was war denn das vorherrschende Gefühl bei Jesus im Garten Gethsemane? Was denken Sie? Darf ich Sie das einfach fragen? Am frühen Sonntagmorgen? Ich denke, es war die Angst. Das Hauptgefühl im Garten Gethsemane war die Angst. Wir lesen, er schwitzte sogar Blut. Und wenn es nach seinen Gefühlen gegangen wäre, dann wäre Jesus sicher nicht ans Kreuz. Dreimal hat er den Vater gebeten, dass dieser schwere Kelch an ihm vorübergehen sollte, dass ihm diese Tortur erspart bleiben könnte. Und als er nach Bitten und harten Kämpfen zustimmte, da zeigte Jesus seine Liebe nicht in einem glücklichen Gefühl, sondern im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die größte Liebestat dass der Sohn Gottes für uns am Kreuz stirbt, war eine Gehorsamstat. Natürlich aus Liebe, ja? Deshalb sagt Paulus auch in seinem Philipperbrief, dass Jesus gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Mit Furcht und Zittern hat Jesus die Erlösung für uns Menschen geschaffen, bis er dann am Kreuz ausrufen konnte: Es ist vollbracht. Und wie ist es bei uns im Leben? Wenn Jesus sagt: Ich gebiete euch, dass ihr euch untereinander liebt, das sagt er in Johannes 15, Vers 17, dann ist es so eine Sache mit der Liebe, gell? Wie ist es denn mit dem Nachbarn, der einem so gar nicht liegt und der immer Dinge tut, die einen ärgern? Mit dem Arbeitskollegen, mit dem er gar nicht so zurechtkommt, weil er so ganz anders ist von seiner Art her und Dinge tut, die wir nicht verstehen? Jesus erwartet jetzt nicht, dass wir große Gefühle entwickeln, aber wir können diesen Menschen segnen in seinem Namen. Wir können ihm trotzdem Gutes tun, das Gute auch an ihm suchen. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Paulus spricht hier eine der Lieblingssünden der Menschen an: Murren und Bedenken oder Zweifel, wie Luther übersetzt. Bedenken kommt aus dem kann im Griechischen übersetzt werden mit Dialogismus. Dialogismus. Merken Sie, was da für ein Wort drin steckt? Dialog. Das ist uns bekannt. Dialog meint eigentlich Widerrede, Einwände haben, zweifelnde Überlegungen haben. Murren und Bedenken, wenn es die Gebote Gottes und unser Leben als Christ angeht. Immer Einwände haben und immer widersprechen, das mag Gott nicht. Aber es scheint etwas zu sein, was wir Menschen gerne tun. Und das war auch Moses Erfahrung mit dem Volk Gottes, mit Israel. Jeden Tag hatte Israel etwas anderes zu meckern und zu murren. Kennen Sie das von irgendjemand? Das zermürbt mit der Zeit wirklich. Nichts ist gut und nichts ist richtig. Alles wird hinterfragt, alles wird in Frage gestellt. Man kann sich bemühen und anstrengen, wie man möchte. Und eigentlich müsste man doch annehmen, dass Israel zufrieden und begeistert gewesen wäre nach allem, was sie doch mit Gott erlebt hatten während ihrer Wüstenwanderung, während ihrer Flucht aus Ägypten. Mit wie viel Kraft und Wundern hat Gott sie aus Ägypten befreit und er hat sich tagtäglich um sie gekümmert. Er war sogar sichtbar unter ihnen in der Wolken- und Feuersäule. Ja, besser kann man es doch nicht haben. Ich wünsche mir das manchmal, dass ich Gott so sehen könnte neben mir. Durch ihr ständiges Murren und ihr widerspenstiges Verhalten zogen die Israeliten Gottes Zorn auf sich und wurden immer wieder von Gott auch hart bestraft, bis dahin, dass sie nicht ins verheißene Land einziehen durften, dass sie in der Wüste bleiben mussten, bis diese widerspenstige Generation gestorben war. Erst die nachfolgende Generation sollte das Land bewohnen dürfen. Jetzt müssen wir nur eins unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mit unseren Mühen, mit unseren Sorgen, mit unseren Zweifeln zu Gott kommen dürfen. Wir dürfen ihm unsere Not klagen, wir dürfen ihm alles sagen, auch die Dinge, die wir nicht verstehen, die Dinge, die wir uns vielleicht anders gewünscht hätten, als er uns geführt hat. Nicht umsonst gibt es in der Bibel auch die Klagepsalmen und die Klagelieder. Jesus fordert uns ja auch auf, dass wir zu ihm kommen. Zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hier geht es um die ständige Unzufriedenheit, um die ständige Auflehnung gegen Gott. Wissen Sie, wenn man mit seiner Not, mit seinen Zweifeln zu Gott, wenn man damit zu ihm geht, dann wendet man sich ihm zu. Wenn man aber murrt, dann kehrt man sich von Gott ab und tut so, als ob man es besser wüsste als Gott selbst. Jeremia sagt in Klageliedern 3, Vers 39, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine eigene Sünde zu beklagen. Ein Murren, das sich von Gott abwendet, verhindert unser Leuchten als Lichter in dieser Welt. Wenn wir als Gotteskinder leben wollen, dann sollten wir uns auf Jesus ausrichten, auf ihn schauen. Denn das verändert. Das zieht unseren Blick weg von allem, was hier schwer ist. Jesus anschauen. Darauf liegt auch eine Verheißung. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Manchmal ist man ja in so einer Murrhaltung. Und das dürfen wir uns von Jesus zeigen lassen und wir dürfen es auch zu ihm bringen. Wir dürfen um Vergebung bitten und erhalten dann von Jesus auch wieder die Kraft, ihm von Herzen gehorsam sein zu können. Das Zweite: Gottes Kinder leuchten wie Sterne in der Welt, indem sie lauter und untadelig sind. Ich lese nochmal Philipper 2, Vers 15, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in dieser Welt. Den Sternenhimmel zu beobachten, zu betrachten, das ist doch wirklich was Faszinierendes. Man sieht ihn ja nicht immer so schön und es kommt auch immer drauf an, wo man ist. Also die Astronomen sprechen auch davon, von Lichtverschmutzung. Haben Sie das schon mal gehört? Also je heller es in der Umgebung ist, desto weniger Sterne kann man sehen. Ich habe es mal nachgelesen. Ich glaube, wenn also die Bedingungen optimal sind, kann man mit bloßem Augen über 9000 Sterne erkennen am Himmel. Aber es sind dann oftmals die Lichter aus den Städten oder sonst woher, die uns eben den Blick auf den wunderbaren Sternenhimmel verdecken. Gottes Kinder leuchten wie Lichter in dieser Welt, gerade weil es in der Welt so finster ist. Es heißt hier, dass wir leben inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das sind harte Worte. Ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Diese Worte werden auch in 5. Mose 32 benutzt, gerade für die Generation des Volkes Israel, das sich ständig gegen Gott versündigte, indem sie sich gegen ihn auflehnten und murrten und unzufrieden waren mit seiner Führung. Da heißt es, gegen ihn haben sie verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Das ist nicht sehr schmeichelhaft, wenn Gott unser menschliches Geschlecht so bezeichnet. Aber übrigens lesen wir das auch in Apostelgeschichte 2, Vers 40. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten und bösen Geschlecht. Theo Lehmann sagt da wieder, sehr markant, krumme Touren beim Geldverdienen, krummer Buckel vor dem Mammon, vor der Meinung der Masse und vor der Macht, das sind die Haltungsschäden unserer heutigen Generation. Eine verdrehte Generation, weil sie Gott den Rücken zudreht und sich einbildet, ohne ihn besser leben zu können. eine verdrehte Generation, weil sie das Wort Gottes so verdrehen, dass sie damit ihr gottloses Handeln rechtfertigen können. Schwangerschaftsabbruch. Das hört sich ja relativ harmlos an. Abtreibung. Ermordung ungeborener Kinder im Mutterleib. Eine verdrehte Generation, weil sie sich egoistisch um sich selber dreht und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, auch wenn das Nachteil anderer Menschen bedeutet. Nochmal Theo Lehmann, in einer Generation, die Ehe für Nostalgie, Homosexualität für normal, Ehebruch für ein Kavaliersdelikt und Abtreibung für ein Menschenrecht hält, gibt es nur eines: Anderssein. Ich möchte es gern nochmal lesen. In einer Generation, die Ehe für Nostalgie, Homosexualität für normal, Ehebruch für ein Kavaliersdelikt und Abtreibung für ein Menschenrecht hält, gibt es nur eines: Anderssein. Anderssein, das heißt in der Bibel auch heilig sein. Heilig sein bedeutet zum einen abgesondert leben, Gott gehören. Und wenn wir als Christen unser Leben im Licht Gottes hinterfragen lassen, wissen Sie, das ist das Zweite. Das eine für Gott leben und das andere aber auch ein heiliger Lebenswandel führen. Das bedeutet auch, dass wir uns selbst im Licht Gottes hinterfragen lassen. Und dann stellen wir vielleicht fest, dass bei uns auch ganz schön viel im Argen ist. Wir sind kein Haar besser. Darum haben wir als Kinder Gottes auch kein Recht, mit dem Finger auf die zu zeigen, die Gott noch nicht kennen. Wir sind nicht besser, aber wir sollten es besser wissen. Es ist mir so eindrücklich, Corrie ten Boom hat einmal von den anständigen Sünden der Christen geredet. Na, die unanständigen, das ist ein bisschen auch eine Spitze dabei, merken Sie das? Die unanständigen Sünden, Morden, Rauben und so weiter. Aber wie ist es denn mit unserem Umgang mit Geld und Besitz, mit unserem Reden über andere? Da können wir nämlich auch ganz schön anrichten. Was uns besser macht, ist allein die Gnade Gottes. Und jetzt heißt es aber auch nicht, jetzt strengt euch mal tüchtig an, als Kinder Gottes zu leben. Wir müssen jetzt nicht versuchen, krampfhaft perfekt und vollkommen zu werden. Es geht nicht darum, dass wir uns hervortun, als ob wir keine Fehler machen oder keine Fehler machen könnten, sondern es geht vielmehr darum zu lernen, dass wir auch Verantwortung für unsere Fehler übernehmen. Dass wir Verantwortung für unser falsches Verhalten tragen, dass wir es nicht verheimlichen und rechtfertigen. Für unsere Verfehlungen, für unsere Unzulänglichkeiten und Schwächen hat Jesus sein Leben gegeben und er hat alles ans Kreuz getragen. Der Schuldschein ist zerrissen. Wenn wir seine Vergebung in Anspruch nehmen, uns innerlich reinigen lassen, nicht nur einmal, sondern jeden Tag neu, dann gibt es auch eine Veränderung unseres Verhaltens nach außen hin, die sichtbar wird. Menschen um uns herum sollen etwas von Jesus sehen, trotz unserer eigenen Fehler und Schwächen. Nur durch Jesus können wir in dieser Welt lauter und untadelig sein. Wissen Sie, als Sterne leuchten wir ja nicht aus uns selbst heraus, sondern wir dürfen das Licht Jesu reflektieren. So können wir inmitten dieses verkehrten und verdrehten Geschlechtes leuchten und ihnen den Weg nach Hause zum Vater zeigen. Bevor wir noch den dritten Punkt anschauen, möchte ich mit Ihnen jetzt vom Lied 141 die Strophen 4 und 5 singen. 141, 4 und 5. Gottes Kinder leuchten wie Sterne in der Welt, indem sie Gottes Wort festhalten und darbieten. Die Lichter an unserem Baum, wie können die denn leuchten? Ja, nur wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen sind. Anders funktioniert es nicht. Kinder Gottes haben auch eine Kraft, eine Stromquelle. Und das ist das Wort Gottes. Schlachter übersetzt hier, indem ihr das Wort des Lebens, also das Wort Gottes, darbietet. Luther übersetzt, indem ihr das Wort Gottes festhaltet oder indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Das hat mich am Anfang etwas irritiert, weil das ja so gegensätzliche oder so völlige zwei verschiedene Bedeutungen sind. Aber ich habe dann etwas nachgeforscht und beides ist möglich zu übersetzen. Am Wort Gottes festhalten und das Wort Gottes dann auch darbieten, emporheben. Festhalten. Jesus hat vor einer Menschenmenge klare Worte geredet und vielen gefiel seine Rede nicht. Und sie wandten sich daraufhin von ihm ab. Und Jesus fragte die 12 Jünger um ihn, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Können Sie noch einmal nachlesen in Johannes 6, Vers 67. Du hast Worte ewigen Lebens. Jesus hat Worte des Lebens, weil er selbst das lebendige Wort Gottes ist. Und an ihm sollen wir festhalten, indem wir an seinem Wort festhalten, auch wenn es uns nicht immer gefällt, was er sagt. Denn das Wort Gottes fordert uns heraus. Das Wort Gottes ist lebendig, es will ja nicht nur gehört, sondern es will geglaubt werden und es möchte Wurzeln fassen in uns, Neues wachsen lassen und es möchte unser Leben verändern, dass wir umgestaltet werden in das Bild Christi. Festhalten am Wort Gottes. Und dann sind wir bei der zweiten Bedeutung, darbieten. Das Wort Gottes darbieten. In Gottes Wort, so sagt einer, sind großartige Schätze verborgen. Wer eine Bibel in der Hand hält, hat Gold in der Hand. Halte daran fest, lebe daraus und suche das Gold. dann wirst du demgemäß strahlen. Zwei Goldsucher entdeckten vor langer Zeit eine außergewöhnliche, reiche Goldader. Und einer sagte dann zum anderen: Das haben wir gefunden. Wir dürfen es jetzt niemandem weitersagen. Das ist unser Gold. Das bleibt unter uns, bis wir alles Gold herausgeholt haben. Und sie versprachen sich das einander, dass sie es niemandem erzählen wollten. Aber eines Tages brauchten sie neues Werkzeug und Proviant und darum gingen sie in die nächste Stadt und machten ihre Besorgungen. Und als sie sich danach wieder heimlich auf den Rückweg zu ihrer Goldmine machen wollten, da bekamen sie einen Schock, weil sie merkten, dass ganz viele Menschen hinter ihnen herliefen. Sie waren gar nicht mehr alleine. Die Goldader blieb nicht mehr unentdeckt. Eine ganze Menge Menschen war ihnen gefolgt, weil ihre Entdeckung in ihren Gesichtern zu lesen war. Man hat ihnen abgespürt, diese Aufregung, diese Freude, das, was sie gefunden hatten. Wir haben das Wort Gottes ja nicht nur für uns selbst bekommen. Was wir persönlich aus dem Wort Gottes für uns entdecken, das sollen wir auch weitergeben an andere. Diese finstere Welt um uns herum braucht Christen, die sich so am Wort Gottes festhalten, auch in Nöten, in Gefahren, in Krisen. Die Schätze darin entdecken, die sie auch herausholen und dann aber auch weitergeben. Wir leuchten auch nicht für uns selbst, sondern für die Menschen in unserer Umgebung zur Orientierung und zur Hilfe, damit sie den Weg aus der Dunkelheit in Gottes Licht finden und zur himmlischen Heimat. Allein wenn wir die frohe und freimachende Botschaft von Jesus leben und weitersagen, werden wir unseren Mitmenschen eine Orientierungshilfe in der Finsternis dieser Welt geben können. Und dazu helfe uns Gott. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du hast uns zu Himmelslichtern gemacht, nicht für uns selbst, sondern dafür, dass wir den Menschen in unserer Umgebung den Weg zu dir nach Hause zeigen sollen. Danke, dass wir nicht aus uns selbst leuchten müssen, dass du alles gemacht hast, uns alles gegeben hast, dass wir leuchten können als Lichter in dieser dunklen Welt, weil du selbst das Licht der Welt bist. Wir wollen dir alles bringen, was dir an uns selbst auch missfällt. Wir bringen dir unseren Unmut, unsere Unzufriedenheit. Wir wollen uns von dir reinigen lassen, zurechtbringen lassen durch dein Wort, dass alles weg ist, was hindern könnte, dass wir hell strahlen in dieser Welt. Herr Jesus, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns erlöst hast. Dafür sind wir dir von Herzen dankbar, dafür, dass dir die Herrlichkeit beim Vater nicht mehr wert war als unser Leben. Und wir möchten dich bitten, dass noch viele Menschen in unserer Zeit doch erkennen, dass du das Leben bist. Herr Jesus, wir möchten an all die Menschen denken, die jetzt in großer Not sind. Sei es, dass sie auf der Flucht sind vor Kriegen, vor dem Hunger, vor Krankheit. Wir bringen dir alle Verzweifelten, die jetzt vielleicht auch Angehörige verloren haben, die mit ihrer Existenz vor dem Ruin stehen, die nicht wissen, wie es weitergeht und die kein Licht am Horizont sehen. Wir wollen so gerne mithelfen, dass sie dich finden. Und so statte uns doch bitte aus mit dem, was dazu nötig ist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns Menschen liebst und alles tust für unsere Rettung. Und danke, dass wir dich jetzt auch noch bitten dürfen mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir noch die letzten drei Verse aus unserem angefangenen Lied 141, 6 bis 8. Wer vergangenen Gottesdienst da war, der weiß, dass es neue Gottesdienstzettel gibt. Wenn Sie nicht da waren, das liegt vorne am Empfang, da können Sie sehen, wann Gottesdienste bei uns auf der Tannenhöhe stattfinden. Ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen und daran erinnern, am 10. Januar ist kein Gottesdienst bei uns hier auf der Tannenhöhe. Dann wollte ich Sie nochmal einladen zu unserem Jahrestreffen, das dieses Jahr nicht in der Liederhalle stattfinden kann, sondern online. Also wenn Sie das können oder vielleicht können Sie auch jemanden fragen, der Ihnen hilft, es einzurichten. Hier auf dem Flyer ist so ein roter Punkt und da steht drin, wo Sie sich einwählen können, damit Sie online das Jahrestreffen mitverfolgen können. Am 6. Januar. Dann würden wir Sie bitten, es war ja in der Vergangenheit so bei den Gottesdiensten, dass Sie sich für jeden Gottesdienst angemeldet haben, das würden wir jetzt auch wieder so einführen. Also, dass sie sich immer von Mal zu Mal anmelden für die Gottesdienste und nicht, wie es jetzt war, dass sie sich ja über den gesamten Zeitraum von Weihnachten und Neujahr anmelden konnten. Manche von Ihnen freuen sich vielleicht auch über ein Jahreslos. Wenn Sie noch keines haben, können Sie sich hier nachher noch eines mitnehmen, ein Wort Gottes, das Ihnen Wegbegleiter sein darf und kann für das neue Jahr. Dann bitten wir jetzt noch um den Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Gottesdienst am 17. Januar, wenn Sie mögen.